Guten Morgen auch von mir, liebe Geschwister. Schön, dass wir so zusammen sein können wieder. Danke, Bruder, für dein Zeugnis. Das war sehr erfrischend und eigentlich bräuchte ich gar nicht mehr viel sagen. Das wird schon reichen für den Vormittag zum Nachdenken und Verarbeiten. Christus hat's gemacht. Genau. Und darauf wollen wir heute auch schauen. Ein bisschen. Das ist heute unser letzter Sonntag hier. Und Freitag geht's für uns schon wieder weiter nach Österreich. Und deswegen bin ich auch froh und dankbar, dass wir gemeinsam hier noch in Gottes Wort reinschauen können. Und was ich euch heute gerne mitgeben will, ist auch mehr oder weniger was so die letzten Jahre mir einfach wichtig geworden ist, was Gott mir aufs Herz gelegt hat oder ja, wo ich auch dazu viel dazulernen durfte, sage ich mal. Und das betrifft genau das. Das betrifft das Evangelium selbst, die gute Nachricht, die wir haben von Jesus Christus. Ich bin darauf gestoßen, einfach durch unsere Situation auf den Philippinen, wo ich eben, wie ich im Vortrag gesagt habe vor ein paar Monaten, dass so viel Verwirrung gibt, so viel Vermischung, so viel Durcheinander, was das Evangelium wirklich ist, was Leute wirklich glauben. Da ist Gesetzlichkeit, da ist Werksgerechtigkeit, wir kennen alle die Begriffe, da wird Animismus, also Geisterglaube, hineinvermischt mit Jesus und also so viel Vermischung. Ja, wir benutzen dieselben Worte und selbst in evangelikalen Kreisen sogar ist mir das auch aufgefallen. Und ich muss da mehr nachdenken, wirklich, was ist denn wirklich das Evangelium? Und es war, wo denke ich schon, wo Gott mir auch mir selber mehr geholfen hat, das zu verstehen. Man denkt so, ja, es ist eigentlich einfach. Ne? Haben wir ja gerade gehört, es ist nicht schwer, das Evangelium. Da ist nicht, ich muss nicht alle biblischen Wahrheiten dieses Universums verstehen, um das Evangelium zu verstehen. Ist nicht nötig. Aber die Dinge, die wir verstehen sollten über Jesus, über das Evangelium, die sollten wir in ihrer Tiefe erfassen. Das ist wie so ein Brunnen. Weißt du, wenn du einen Brunnen gräbst, stell dir vor, so ein Brunnen, ja, wie früher, da brauchst du nicht eine Riesenfläche Erde abkratzen. Da reichen ein paar Quadratmeter, aber die müssen in die Tiefe gehen, damit du dir das Wasser erschließen kannst. Ja, das lebensspendende Wasser erschließen kannst. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Wir müssen nicht alles verstehen, aber es gibt ein paar wichtige Dinge, die wir wirklich verstehen müssen. Und je tiefer wir die verstehen, desto mehr erschließen wir uns diese Wahrheiten des lebendigen Wassers, um mit diesem Vergleich zu bleiben. Und das würde ich gerne heute mit uns gemeinsam ein bisschen machen, so gut wie das geht, in der Zeit, die wir haben. Und dabei anschauen, dass das Evangelium zuallererst eine geschichtliche Wahrheit ist. Ja? Und als nächstes ist es natürlich auch eine geistliche Wahrheit. Und als drittes schauen wir uns an, dass es auch eine gegenwärtige Wahrheit ist. Also wir schauen uns das Evangelium an unter diesen drei Punkten. Es ist eine geschichtliche Wahrheit, es ist eine geistliche Wahrheit und eine gegenwärtige Wahrheit. Vielleicht ganz kurz, jeder weiß, Evangelium heißt gute Nachricht. Ja, brauchen gar nicht viel erklären und das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Es ist eine gute Botschaft. Der Begriff kommt ungefähr, je nach Übersetzung, 100 Mal im Neuen Testament vor. Aber nur wenige Stellen, und das ist interessant, beschreiben wirklich, was es ist. Die anderen reden nur vom Evangelium, ja, dass man es weiter sagt, aber wenige beschreiben wirklich, was es ist. Und da schauen wir uns heute mal ein bisschen an. Und eine Stelle ist 1. Korinther 15, alles sehr bekannte Stellen, wo Paulus sagt, einfach den Vers 3 lese ich hier, wo er die Korinther erinnert an das, was er ihnen verkündigt hat. Und da sagt er im 1. Korinther 15, Vers 3, lesen nur den Vers. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist und dann den Zwölfen und dann geht ne, so weiter. Und diese Verse beleuchten eigentlich diese wirkliche geschichtliche Wahrheit. Jesus Christus lebte, er ist gestorben, er ist begraben und er ist auferstanden. Das hat tatsächlich stattgefunden. Und jetzt kann man ja als Kritiker oder als Skeptiker, sage ich mal, kann man ja sagen, na ja, das haben sich halt die Christen so zurechtgelegt, das steht halt in der Bibel, ja, was sollten sie sonst anders schreiben? Ist ja klar, ne? Um ihren Fall zu bestätigen, um ihr Argument zu beweisen sozusagen. Und wenn man ein bisschen hineinschaut in die Geschichte, dann ist es ganz interessant, dass es eigentlich ziemlich viele Historiker und Geschichtsschreiber und so gegeben hat im ersten Jahrhundert, die von der Existenz Jesus reden. Das sind keine Christen. Und da lese ich euch jetzt einfach mal zwei so Zitate vor. Das ist ganz interessant. Das kann man nachschauen. Und da ist der erste, das ist der Publius Cornelius Tacitus. Also Geschichtsleute würden den vielleicht kennen. Mir war das neu. Und ist einer der bedeutendsten Historiker des Römischen Reiches im ersten Jahrhundert. Zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts. Ja, Senator und Prokonsul, Statthalter von Kleinasien. Kein Christ, überhaupt nicht. Ja, ein säkularer Politiker und Historiker. Und der schreibt in seinem Bericht über die Regierung Neros, schreibt er, doch nicht durch menschliche Hilfe und nicht des Fürsten Spendungen oder durch Sühnungen der Götter ließ sich der Schimpf bannen, dass man glaubte, es sei die Feuerbrunst geboten worden. Um daher dieses Gerede zu vernichten, gab Nero denen, welche wegen ihrer Schandtaten verhasst das Volk Christianer nannte, die Schuld und belegte sie mit den ausgesuchtesten Strafen. Derjenige, von welcher dieser Name ausgegangen war, Christus, war unter des Tiberius Führung vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Der für den Augenblick unterdrückte verderbliche Aberglaube brach wieder aus, nicht nur in Judäa, dem Vaterland dieses Unwesens, sondern auch in der Hauptstadt. Also der war offensichtlich kein Christ, ja? Der, also ziemlicher Gegner, würde ich sagen. Aber er bezeugt klar die Existenz Jesus Christus, sogar die der Kreuzigung. Ja? Der muss nichts schönreden. Und noch ein vielleicht, Lucian von Samosata, zweites Jahrhundert, erste Hälfte, der schrieb, er ist ein griechischer Satiriker anscheinend, und er schrieb, übrigens verehrten diese Leute den bekannten Magus, der in Palästina deswegen gekreuzigt wurde, weil er diese neuen Mysterien in die Welt eingeführt hatte. Denn diese armen Leute haben sich in den Kopf gesetzt, dass sie mit Leib und Seele unsterblich werden und in alle Ewigkeit leben würden. Daher kommt es dann, dass sie den Tod verachten und viele von ihnen sogar freiwillig in die Hände laufen. Überdies hat ihnen ihr erster Gesetzgeber beigebracht, dass sie untereinander alle Brüder würden, sobald sie den großen Schritt getan hätten, die griechischen Götter zu verleugnen und ihre Knie vor jenem gekreuzigten Sophisten zu beugen und nach seinen Gesetzen zu leben. Also klare Aussage über die Existenz Jesus, ja, der das aufschreibt, was da damals passiert wurde. Und das ist eine Sache, die, denke ich, ist sehr wichtig für uns, dass uns das einfach auch klar wird, dass Jesus Christus wirklich in Raum und Zeit existiert hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft, wenn man so Zweifel hat, auch, weißt du, auch an Gott zweifelt. Oft hörst du Sachen, alle möglichen Argumente gegen die Existenz Gottes. Ja, da gibt's ja so viel. Aber jedes Argument, was gegen die Existenz Gottes argumentiert, kannst du einfach mit der Existenz Christi zunichte machen. Er hat gelebt, das kannst du nicht, das kann kein Atheist wegdiskutieren. Jesus hat gelebt. Und darin liegt so viel Kraft und Ermutigung, auch für uns, dass wir uns oft einfach mal daran erinnern müssen, auch an die tatsächliche, geschichtliche Existenz Christi. Und natürlich, um herauszufinden jetzt, wer er war und was er getan hat, da müssen wir natürlich in die Bibel reinschauen. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch was Großartiges erkennen. Vor allem im Johannesevangelium, aber auch in den anderen Evangelium hat Jesus Christus ja von sich selbst Zeugnis gegeben. Die Evangelienschreiber wie Markus, der beginnt, ja, das ist das Evangelium Jesus von Jesus Christus und dann beginnt er aufzuschreiben. Die haben natürlich auch Zeugnis gegeben. Aber in erster Linie hat Jesus Christus auch von sich selbst Zeugnis gegeben darüber, wer er wirklich ist. Und das ist so interessant und so wichtig. Was hat er denn von sich gesagt? Und das ist auch wichtig. Überlegt mal, er hat nie von sich gesagt, dass er ein Wunderheiler ist, dass er ein Blindenöffner, Augenöffner der Blinden ist, dass er ein Brotvermehrer ist. Das hat er alles getan, aber er hat nie behauptet, dass er das ist. Er hat aber immer behauptet, dass er Gott selbst ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Der Vater und ich sind eins. Ehe Abraham war, bin ich. Ja, das hat er immer behauptet, dass er Gott ist. Und seine Wundertaten, seine Heilungen und Werke waren dafür da, seine Göttlichkeit zu bestätigen. Die haben nie einen Selbstzweck erfüllt, um jetzt jemand die Augen aufzutun. Natürlich war von Herzen mitleidig und hat den Menschen geholfen, ist ja klar. Aber der tiefere Grund dafür war immer zu bezeugen, dass er selbst Gott ist und nichts anderes. Und da können wir dann eben schlussfolgern, auch wieder. Jesus Christus, ja, hat das behauptet von sich und jede andere Behauptung ist einfach Schwachsinn. Zu denken, ja, eben die Kritiker, ja, Jesus, ja, er hat gute Dinge getan, er hat Wunder getan und war guter Lehrer, ja. Das hat er von selbst nie behauptet. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Er war entweder ein Schwindler und ein Lügner und es ist alles nur Blödsinn. Oder er ist wirklich der, der er sagt, dass er ist. Und dann ist er Gott und nichts anderes. Und somit sehen wir wieder, dass es Gott einfach geben muss. Es ist Gott Mensch geworden in Christus. Und das sind diese gewaltigen Wahrheiten, die wir einfach allein schon aus der Geschichte heraus glauben dürfen. Wenn wir das Evangelium glauben, dann glauben wir nicht irgendwelchen Geschichten oder Mythen oder schön geredeten, die es einfach gut anhören und die wir halt brauchen, weil wir so verzweifelt sind. Dann glauben wir geschichtliche Wahrheit. Das ist tatsächlich passiert. Und ich denke, das ist so wichtig für uns, eben wie ich schon gesagt habe, vor allem in Zeiten, wo wir wirklich zweifeln. Es geht uns ja allen so. Also ich weiß es nicht, mir geht es zumindest so, ja, dass man einfach wirklich zweifelt und manchmal auch an der Existenz Gottes zweifelt. Wenn du siehst, was in der Welt alles so los ist, da kann man sich schon mal fragen, Gott, wo bist du? Was ist hier los? Ja. Und dann ist es oft einfacher oder einfach so tröstend, dass man sich einfach Jesus Christus in Erinnerung rufen kann. Da braucht man nicht argumentieren und diskutieren, kann man auch, wenn man will. Aber du kannst dir einfach in Erinnerung rufen, Christus hat gelebt. Somit muss es Gott geben. Was anders ist gar nicht möglich. Ja, und daraus können wir so viel Kraft auch schöpfen. Und das ist ja die gute Nachricht, die Geschichtsschreiber, Evangelienschreiber ja aufschreiben haben lassen. Ihr müsst euch ja vorstellen, rein geschichtlich auch, da waren ja Jahrzehnte vergangen nach der Kreuzigung. Die Juden haben sich verteilt, Verfolgung brach an. Diese Mund-zu-Mund-Überlieferung von Jesus wurde immer dünner. Und dann natürlich dachte man sich, na, wir müssen das ja aufschreiben, sonst gerät das alles ja in Vergessenheit. Ja? Und so hat Gott durch seine Weisheit eben die Evangelien schreiben lassen. Ja? Wo man sich an diese Tatsache des Lebens, des Todes, wie es Paulus hier sagt, des Begrabenseins und der Auferstehung Christi, erinnern kann und im Glauben weiter daran festhalten darf, dass es wirklich geschehen ist. Und jetzt müssen wir natürlich weiterdenken und sagen, okay, das ist wunderbar, das ist genial. Wir dürfen uns erinnern und glauben, Jesus hat gelebt. Die Tatsache der Auferstehung ist eine geschichtliche Tatsache. Und das ist eine gute Nachricht. Jetzt müssen wir weiter nachdenken, ja, was ist denn wirklich so wunderbar daran? Ja, worin besteht dieses Gute an dieser guten Nachricht, an diesem Evangelium, dass wir eben glauben dürfen? Ja, und das bringt uns zum Nächsten. Also es ist nicht nur eine geschichtliche Wahrheit, die tatsächlich passiert ist. Es ist vor allem natürlich auch eine geistliche Wahrheit. Was ist denn da passiert? Was ist denn geschehen? Jesus hat gelebt, er ist gestorben, begraben, auferstanden. Wieso ist das so wichtig? Was steckt da drin? Und es gibt, glaube ich, nach meinem Erachten keinen besseren Brief, in dem man das nachforschen und nachlesen kann, als den Römerbrief. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal kurz ein bisschen den Römerbrief an. Schauen wir ein paar Dinge im Römerbrief an, die uns hoffentlich mehr Tiefe erlauben zu erfahren, in dem, was es wirklich heißt, was Jesus da getan hat. Und Paulus beginnt hier, und wie gesagt, ich fasse das nur zusammen, Vers 16 und 17 sind so diese Kernaussagen vom Römerbrief, wo er das Thema beschreibt. Und er sagt, denn ich schäme mich, also Kapitel 1, ja, Vers 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt er hier. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Jetzt kommt's, schau. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also das Thema vom Römerbrief ist das Evangelium. Das legt Paulus dann ganz klar in den nächsten Kapiteln, ja, was das heißt. Aber was für uns wichtig ist, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes sichtbar. Ja, ja, was ist die Gerechtigkeit Gottes? Vielleicht kann man, also es gibt vieles, was das ist, aber vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Das Evangelium, die Gerechtigkeit Gottes ist einfach sein Wesen, sein gerechtes, reines, perfektes Wesen und die daraus folgenden gerechten Handlungen und Taten. Alles, was Gott tut und macht in dieser Welt, alles, was er sein Wesen beschreibt, ist gerecht und richtig und im Einklang mit seinem Wesen. Alles, was er tut, ist richtig und er ist der Maßstab für alles Rechte und Richtige. Ja, wenn Gott Gericht auf die Erde bringt, dann ist das richtig. Dann macht er das, weil er gerecht ist. Wenn Gott uns das Evangelium bringt, auch gebracht hat, dann hat er das getan, weil es in seinen Augen gerecht ist und richtig ist, das zu tun. Und das wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Ja, und Paulus führt das weiter. Er beschreibt dann in der ersten Kapitel diesen Zorn Gottes, der ja auch gerecht ist, weil die Menschen Sünder sind. Ja, und dann im Kapitel 3 kommt er auf den Punkt, wo er das Evangelium uns beschreibt. In Vers 21. Und ich lese die Vers 21 bis 26, Römer 3. Da schreibt Paulus, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit, da haben wir es wieder, aber durch Glauben an Jesus Christus, für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus Christus ist. Und im Vers 26 haben wir das wieder, wo Paulus ganz klar sagt, Gott erweist seine Gerechtigkeit, er zeigt sie uns durch das, was am Kreuz geschehen ist. Und das schauen wir uns jetzt in Kürze an. Und Paulus bestätigt, dass dieses Handeln Gott selbst als gerecht bezeichnet. In Gottes Augen ist es gerecht, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Und das schauen wir uns jetzt an. Und was hat er denn getan? Und da kommen wir wieder auf Jesus Christus zurück. Jesus Christus wurde von Gott zu diesem Sühneort gemacht. Ja, wir haben es hier. Die Erlösung ist in Jesus Christus. Durch Glauben erfahrbar, durch Glauben anwendbar. Aber was hat Gott gemacht? Er hat Jesus Christus zu einem Sühneort dargestellt. Jetzt sind wir schon beim nächsten Begriff. Ja, was ist denn ein Sühneort? Und das ist ganz wichtig jetzt. Das ist sowas, ja. So ein, wie beim Brunnen, so ein Stück Erde, das man abkratzt. Ja, Sühneort ist eins. Jetzt müssen wir in die Tiefe gehen. Das müssen wir verstehen, um wirklich das Evangelium zu verstehen. Und das Wort, das hier verwendet wird, kommt auch wieder vor in Hebräer 9, Vers 5, Johannes 2, Vers 2, 1. Johannes 2, Vers 2. Und das beschreibt diesen thronartigen Deckel der Bundeslade im Alten Testament. Ja? Und was damals im Alten Testament passiert ist, ist Folgendes. Ihr kennt das alles, aber wir müssen es uns einfach jetzt kurz in Erinnerung rufen. Ja? Was ist da passiert? Was ist diese, mit diesem Deckel der Bundeslade, mit diesem Sühneort? Was hat es da auf sich? Und das ist so, dass, ihr kennt es ja, im Levitikus Kapitel 16 wird beschrieben, dass der hohe Priester ja, zur Vergebung der Sünden der Israeliten einmal im Jahr mit dem Blut von einem Ziegenbock, also erst für sich selbst natürlich, ja, Reinigung erwirkt hat. Und dann ist er auch mit diesem Blut von so einem Ziegenbock reingegangen in dieses innerste Heiligtum. Einmal im Jahr durfte er das machen und hat Blut auf diesen Sünden, auf diesen Sühnedeckel gesprengt, ja, und hat damit die Sühnung der Sünden des Volkes erwirkt. Und es ist ganz interessant, dieses Wort, das da auch im Hebräischen dafür steht, ist oft gebraucht für den Zorn zu stillen. Also dieses Wort Sühneort, dieser Sühnedeckel hatte die Funktion, diesen Zorn Gottes, der aufgrund der Sünde und der Ungerechtigkeiten dieser Welt bestand, zu stillen. Ja, für Israel jedes Jahr wieder neu. Und das lesen wir ja, das passt auch in den Zusammenhang vom Römerbrief hinein, weil Paulus ja damit beginnt, den Zorn Gottes zu betonen. So, schaut's mal, der Zorn Gottes ist ausgegossen über die ganze Menschheit. Ja, schaut dir die Menschheit an, Römer 1, schaut dir die Juden an, Römer 2, Römer 3 am Anfang, alle sind schuldig und verdienen den Zorn Gottes, sind aber umsonst gerechtfertigt. Warum? Weil der Zorn Gottes, weil Jesus Christus dieses Zornobjekt Gottes wurde, wie damals der Sühnedeckel. So wurde Jesus Christus dieser Ort, an dem Gott seinen Zorn ausgegossen hat, der über Sünde existiert. Und somit wurde der Zorn Gottes ein für alle Mal gestillt. Nicht jedes Jahr, wie im Alten Testament. Ein für alle Mal. Gott wird nie mehr, wenn du an ihn glaubst, in irgendeiner Form über dich zornig sein. Egal, was du tust. Egal, welche Sünden du begehst, auch als Christ. Nie mehr wird der Zorn Gottes dich in irgendeiner Form treffen. Das ist vorbei. Wie oft leben wir? Ich kenne das aus den Philippinen. Da gibst du diesen Gedanken, dieses Konzept von Gaba, ja, da sagen die Leute, ui, was in Gaba an casa Dios? Das heißt, ui, vielleicht will Gott jetzt dir einen Fluch über dich erlassen oder seinen Zorn über dich ausschütten, weil du irgendwas getan hast, was Sünde ist oder irgendwie des Zornes Gottes würdig. Auch als Christ. Das ist ein ganz, ganz, ganz normales Konzept, was die auch Christen benutzen. Ui, na, genau, jetzt wird Gott mir vielleicht, ja, eine Breitseite überziehen, weil ich, was es ich was gemacht hat. Ja, Gaba an. Gott wird dich strafen dafür. Das ist völlig falsche Vorstellung von Gott. Gott wird nie mehr sein Zorn über dich ausschütten, egal was du tust, weil Jesus Christus dieser Sühneort, ja, geworden ist für dich, ein für alle Mal. Überleg dir das mal, was das bedeutet. Deswegen kann Paulus weiterreden im Römerbrief und dann im Kapitel 5 sagen, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Der Friede, der daraus entsteht. Der Krieg ist vorbei. Der Zorn ist gestillt. Und es ist Frieden zwischen Gott und den Menschen. Und das muss man sich vorstellen, ja, dieses Konzept von dieser Sühnung, ist ja oft diskutiert, weil man denkt, ja, das haben die Heiden früher gemacht, die haben die Götter besänftigt durch Opfer, ja. Das mag schon sein. Aber überleg dir mal, wer hat denn den Zorn Gottes besänftigt? Wer hat denn das Opfer gebracht, um den Zorn Gottes zu stillen? Gott selbst. Gott selbst hat für uns durch Christus seinen Zorn ein für alle Mal gestillt. Ja. Das hat nichts mit dem heidischen Opfer zu tun. Und deswegen dürfen wir in dieser Erlösung leben. Wir sind erlöst, sagt Paulus hier, ja? Die Erlösung ist uns geworden. Wir sind rausgelöst aus der Sünde. Wir sind befreit von diesem Sklavenmarkt der Sünde, sind rausgekauft davon, gehören jetzt Christus. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Wahrheit. Det wir hier festhalten dürfen über diesen Sühne, diese Sühnung, dieser Zorn Gottes, der dort gestillt wurde am Kreuz durch Jesus Christus. Und wie gesagt, das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die wir da festhalten müssen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Ja, wie gesagt, es gibt so viel, was wir hier sagen könnten. Und ich möchte mich einfach auf zwei wichtige Grundsätze einfach beschränken auch. Ja, zum einen diese Sühnung. Und das bedeutet natürlich auch, dass alle Sünden getilgt sind. Muss ja so sein. Es ist ja nichts mehr da, was den Zorn Gottes über uns erregen könnte, weil die Sünden alle getilgt sind. Ja, Kolosser 2, der Schuldschein, der bestand. Ja, dieser Lebenslauf, den wir hatten, der voller Schuld ist, der ist zerrissen. Paulus sagt, und Christus hat ihn aus unserer Mitte fortgeschafft. Den gibt es nicht mehr. Es gibt keinen Schuldschein mehr. Es wird auch keinen mehr geben. Es ist nicht so, dass jetzt bei der Bekehrung sind jetzt Schuldschein zerrissen. So, ab der Bekehrung schreibt Gott einen neuen. Ja, und mal schauen, wie du dich verhältst, ob das alles passt. Ja, nee, der Schuldschein, der ist zerrissen, ein für alle Mal. Das hat sich einfach erledigt. Und das sind alles solche Konzepte, die wir uns verinnerlichen müssen. Da kannst du nur staunen darüber, was Jesus wirklich am Kreuz getan hat. Ja, das heißt, Gott sieht dich jetzt als so befreit und rein von Sünde, als hättest du nie gesündigt. Ja, da gibt's nichts mehr, was zeigen würde, oh, du bist ein Sünder. Ja, das hat sich einfach erledigt. So als hättest du überhaupt nie gesündigt. So sieht Gott dich. Und das führt uns jetzt zu diesem zweiten großen Bereich. Also das eine ist diese Sühnung, ja, diese Vergebung, Friede, Versöhnung, alles, was damit zusammenhängt. Ja, das ist eine Seite derselben Medaille oder, ja, eine Antwort, ein Aspekt der Gerechtigkeit Gottes, dem am Evangelium so sichtbar wird. Ja, das ist gerecht, in Gottes Augen so zu handeln. Christus für uns sterben zu lassen, um das alles zu erwirken. Und auf der anderen Seite gibt es noch ein anderes, ganz wichtiges, was wir verstehen müssen. Paulus sagt hier im Vers 23, lesen wir das nochmal. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus ist, durch den Sühneort. Aber wir sind gerechtfertigt. Was heißt das denn jetzt? Das ist wieder so ein Stück Erde, das wir beim Brunnen abkratzen, ja? Und wo wir in die Tiefe gehen müssen. Okay, was heißt das jetzt? Wir sind gerechtfertigt vor Gott. Was bedeutet das? Ja? Und wir haben ja schon gesagt, dass Jesus Christus eben unsere Sünden getragen hat. Und da gibt es oft diesen Vergleich, den man anbringt. Ja, das ist, wir sind die Sträflinge, wir sind die Verbrecher und wir stehen vor Gericht. Ja, du bist der Verbrecher, du stehst vor Gericht. Und jetzt ist dein Urteil natürlich schuldig. Ja, und da ist Jesus, der sagt, ne, die Schuld ist bezahlt. Jesus sagt, ich habe die Schuld für dich bezahlt. Deswegen brauchst du sie nicht noch mal bezahlen, sondern du bist freigesprochen. Ist ja klar, man braucht es ja nicht doppelt bezahlen. Jesus hat es schon getan. Und deswegen muss der Richter oder darf der Richter dich für freisprechen. Jetzt kommt aber noch was dazu. Das ist ja eine Sache. Aber wir sind gerechtfertigt. Das heißt, nicht nur stehst du jetzt vor diesem Richter als unschuldig. Gott hat zusätzlich dich gerecht gemacht. Das bedeutet, er sieht dich so, nicht nur als Verbrecher, der jetzt nicht mehr schuldig ist, sondern als jemand, jetzt wie der Richter vom deutschen Staat, ja, der den Verbrecher freispricht, sondern er hängt ihm die Ehrenmedaille um, weil er als ein Bürger angesehen wird, der immer zu jedem Zeitpunkt seines Lebens komplett nach den Gesetzen und Normen des deutschen Staates gelebt hat. Fehlerfrei. Er ist gerecht in den Augen des deutschen Staates. Er hat immer nach dem Recht dieses Staates gelebt. Ja, das macht natürlich kein Richter. Aber das hat Gott mit uns gemacht. Das heißt gerechtfertigt. Die Gerechtigkeit Gottes angerechnet bekommen. Das ist wörtlich, was hier im Griechischen steht. Das Anrechnen das Zurechnen, das Erklären der Gerechtigkeit Gottes über dir. Überleg dir das mal. Gott hat seine Gerechtigkeit, die er besitzt, seine Liebe, sein Wesen, seine Herrlichkeit, seine Ehre, seine Freundlichkeit, sein Sinn für richtig und falsch, seine Gerechtigkeit rechnet er dir an. So, als hättest du schon immer gerecht gelebt. Das muss man sich mal vorstellen. Und dieser eine Vers jetzt, und zu dem schauen wir jetzt noch hin, im 2. Korinther 5, Vers 21, auch ein sehr bekannter Vers, den Paulus auch dafür benutzt. Wir haben vom Rolf vor ein paar Wochen gehört über die neue Schöpfung, die wir sind. Und der letzte Vers fasst es eigentlich nochmal so schön zusammen hier. Und da sagt Paulus jetzt hier, vorher sagt er auch, ja, wir haben die Versöhnung empfangen, ja, auch diesen Dienst der Versöhnung empfangen. Wir sind versöhnt mit Gott. Und dann fasst er das zusammen in eben auch dieses Evangelium, ja, im Vers 21 und sagt da, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in Christus. Das ist genau das. Stellen wir uns das mal vor. Jesus Christus ist selbst zur Sünde geworden, das Objekt der Sünde, das Ziel des Zornes Gottes. Ja? Nicht nur, damit wir sündlos darstellen, sondern, dass wir die Gottes Gerechtigkeit würden in Christus. Ja? Jerry Bridges bezeichnet das als den großen Tausch und sagt, das ist nicht nur so, als hätten wir niemals gesündigt, sondern als hätten wir immer gehorcht. Ja? Jesus nimmt all deine Sünde und gibt dir im Tausch dafür seine Gerechtigkeit. Ja? Das gerechte Leben, das Christus gelebt hat auf Erden, das rechnet er dir an. Als hättest du so gelebt wie Christus. Als hättest du schon ein perfektes Leben geführt. Haben wir natürlich nicht. Aber das rechnet er uns an. So sieht Gott dich. Und das ist ja die unglaubliche Wahrheit. Und das ist ja nicht was, was wir jetzt auf einmal verdienen, weil wir so super sind, sondern das ist ja was, was wir haben in Christus. Und als letzten Begriff, ich hoffe, das ist nicht zu viel, aber als letzten Begriff müssen wir uns schon noch dieses in Christus anschauen. Ja, auch wieder da kratzen wir ein bisschen Oberfläche weg und da versuchen wir in die Tiefe zu gehen mit dem Begriff, den Brunnen fertig zu kriegen hier. Und was heißt es, in Christus zu sein? Und da gibt es eine sehr interessante Beschreibung in der Bibel selbst. Man muss ja immer erstmal in der Bibel selbst nachschauen, ja. Wenn du willst, was ein Begriff bedeutet, muss man erstmal in der Bibel selbst nachschauen, wie der woanders gebraucht wird und was da für Hinweise drauf gibt. Und da gibt es einen interessanten Hinweis im Hebräer, in Kapitel 7, Vers 9. Ich lese das nur vor, ihr müsst das nicht aufschlagen. Da geht es um das Priestertum Jesu. Und da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, ganz interessant, dass ja Abraham zu Melchisedek rausging und ihm den Zehnten gegeben hat. Ja, die Begebenheit kennen wir vielleicht aus dem Alten Testament, wo Abraham da vor so einer Schlacht zurückkam, Melchisedek ging ihm entgegen und Abraham gab ihm den Zehnten von dem, was er da hatte. Und hier kommt was sehr Interessantes, schau. Ich lese hier Vers 9, ich lese auf Vers 8 vielleicht. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, Melchisedek, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und jetzt ist das Wichtige. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi der Zehnte, der den Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Da haben wir ein bisschen eine Idee, was wie das biblische Verständnis, was es bedeutet, also in dem Fall, also in jemand zu sein. Der Levi war sozusagen im Abraham. Was weiß ich, ich kann mir das auch schwer vorstellen, ja. Aber das sagt die Bibel. Er war im Abraham irgendwie, was weiß ich wie, geistlich gesehen halt. Und somit, als Abraham dem Melchisedek den Zehnten gegeben hat, hat im Grunde Levi ihm auch den Zehnten gegeben. Wie hier steht, weil Levi noch in den Lenden Abrahams war. Und das gibt uns ein bisschen eine Vorstellung, was es heißt, dass wir in Christus sind. Ja? Und Tim Keller sagt dazu, alles, was tatsächlich wahr ist über Christus, wird uns als wahr angerechnet, die wir in Christus sind. So wie es für Levi wahr ist, dass er schon ein Zehnten gegeben hat, weil er in Abraham war, so ist es für uns wahr, dass wir in Christus ein Leben schon der Gerechtigkeit Gottes entsprechend gelebt haben. Weil Gott uns als in Christus sieht. Und das ist ja diese gewaltige Wahrheit. Dieses Leben, was Jesus gelebt hat, wird uns als Gerechtigkeit einfach eben dann angerechnet. Die Medaille, die Christus verdient hat, wird dir umgehängt. Der Lebenslauf, den Christus geführt hat. Wie gesagt, unserer ist zerrissen. Du kriegst einen neuen Lebenslauf. Und das ist Christi Lebenslauf. So sieht Gott dich und uns jetzt. Das bedeutet es, gerechtfertigt zu sein. Eben diese, als gerecht erklärt, so wie es eben im Römer steht, wie es eben im griechischen Text, so dieses Wort rüberkommt. Und da können wir jetzt viele, viele Stellen lesen, die das belegen würden. Ich meine, Kolosser 2, Epheser 1 bis 3, ja, Römer 6, 7, 8, sind alle Stellen, die das hervorheben, wer wir sind in Christus. Ja. Ganz kurz vielleicht, in Epheser 2, Vers 6 steht ja, dass wir mit Christus mit auferweckt und mit sitzend im Himmel, ja, sind wir in Christus. Das ist zum Beispiel so ein Vers, der sagt, Gott sieht dich schon, als wärst du schon im Himmel. Er sieht dich so, als bist du, weil wir sind in Christus. Ja, so sieht Gott uns. Natürlich entspricht das nicht unserer Erfahrung. Aber bevor wir über Erfahrung und Leben reden, müssen wir erstmal wissen, wer wir sind in Christus. Was uns geworden ist. Was das Evangelium wirklich ist. Ja, und das führt uns jetzt zu diesem dritten Punkt, den ich gesagt habe, das Evangelium ist auch eine gegenwärtige Wahrheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es früher so, und das habe ich oft so gehört auch oder selber so geglaubt, das Evangelium ist sozusagen unsere Fahrkarte in den Himmel. Das ist unser Eingangsticket. Das kaufst du dir am Eingang und dann gehst du rein, dann bist du drin. Und dann brauchst du es nicht mehr, weil du bist da drin. Ja, weiß nicht, ob das euch so geht. Lange Jahre war so mein Umgang mit dem Evangelium. Das brauchen Ungläubige, damit sie zu Christen werden. Ja, und dann schreit man voran zu den tieferen Wahrheiten der Bibel. Ja, ähnlich wie bei John Bunyan, wer die Geschichte kennt vom Pilgrim's Progress, die Pilgerreise. Da geht der Christian hin und kommt vor diesem Tor, wo das Kreuz ist, und da legt er seinen Sack ab. Seine Bürde, seine Last, ja, die in dieser Allegorie ist das dann, die Sünden sind abgelegt unterm Kreuz. Und dann marschiert er seines Weges und beginnt sein Christenleben, ja. Und die Sache hat sich erledigt, ja. Ich denke, das ist eine falsche Vorstellung vom Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur wie der Raum hier. Überleg dir mal, da ist der Eingang, ja, da ist der Ausgang, haben wir gehört. Das Evangelium ist nicht nur der Eingang, sondern es ist der ganze Raum und es ist der Ausgang. Das Evangelium ist dein Eingangsstick zum neuen Leben. Es ist dein neues Leben und es ist der Ausgang in den Himmel. Es ist alles für dich, für mich. Aufgrund dieser gewaltigen Wahrheiten, von denen wir eben gehört haben, ist eben das Evangelium nicht nur das, wo wir Zugang kriegen, sondern es ist das, was unser ganzes Leben erfüllen und auch ausfüllen soll, weil das Fundament ist, worauf wir alles andere bauen. Und weil das einfach, wie Paulus eben sagt, zum Beispiel auch noch die Korinther. Ja, wenn du vorstellst, was die Korinther für Leute waren, war das ja auch eher dramatisch, wie die Christen, die Gemeinde dort gelebt hat, was da an Verleumdung und Ungerechtigkeiten und Parteiungen und Sünden alles gab. Aber schau mal, was Paulus sagt. Er sagt ihn hier, aus ihm, also aus Gott, im Kapitel 1, ich lese es nur vor, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, da haben wir es wieder, und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das ist wieder so ein Ausdruck, wo man sagen, darauf kannst du dein Leben bauen. Wenn du weißt, du bist, Gott sieht dich als perfekt, gerecht, heilig, rein, jetzt schon an. Darauf können wir unser Leben einfach bauen. Weil dann ist wirklich, dann ist nichts, was uns wirklich, wirklich in der Tiefe erschüttern könnte. Wenn du wirklich weißt, dass du so von Christus angenommen bist, dass er dir seine Gerechtigkeit gibt, dann brauchst du nicht mehr nach Gerechtigkeit unter den Mitmenschen schauen. Oder nach Anerkennung oder Annahme oder Wertschätzung. Braucht man nicht mehr. Wenn du wirklich verstanden hast, Christus ist meine Gerechtigkeit. Gott liebt mich so sehr, dass er das alles tut für mich. Es wird ja schon reichen, wenn er uns die Sünden vergibt. Wir haben gar nichts verdient. Aber schau, was er macht. Er vergibt dir die Sünden und zusätzlich gibt er dir deine Gerechtigkeit. Ja, ist wie in der Schule, du hast ein Zeugnis mit lauter Sechsen oder so. Und dann zerreißt er das und gibt dir ein Zeugnis mit lauter Einsen. Das hast du nicht verdient. Ja. Aber so sieht er uns halt. Und darauf können wir unser Leben bauen. Wie ich schon gesagt habe. Oder einer achte den anderen höher als sich selbst. Wenn ich schaue, wenn ich mir überlege, wie wertgeachtet ich schon von Christus bin, dann kann ich doch in Ruhe den anderen höher achten als mich selbst. Und ich denke, ah ja, schau, Christus hat mich schon zu Ehren gebracht. Wenn ich jetzt mal zu Unehren bin hier, weil ich irgendwie einen Nachteil erlebe oder einen Schaden, ja, dann ist es zwar schade, natürlich, und wir sind traurig drüber, brauchen keine Show abziehen und sagen, ja, alles gut. Nee, ist natürlich nicht gut. Aber dann brauche ich nicht aus allen Wolken fallen und dann hört mein Leben nicht auf. Ja. Darum geht's ja. Ist ja nicht so, dass wir, weil wir diese Wahrheiten haben, nur noch Freude und Friede und Frohsinn. Ja, ist ja Quatsch. Ja. Aber die Schwierigkeiten, die Enttäuschungen, die Unannehmlichkeiten des Lebens verlieren einfach an Kraft. Mich so runterzuziehen, dass ich gar nicht mehr kann, dass mein Leben aufhört. Wenn ich nicht anerkannt bin von der Gemeinde, ja, dann macht mein Leben keinen mehr Sinn. Ja. Oder wenn mir das nicht gelingt, dann flipp ich so aus, dass ich die ganze Welt erschlagen könnte. Ja, das brauche ich nicht mehr, weil ich von Christus angenommen bin. Weißt du, weil ich von Christus bestätigt bin, wertgeschätzt und geliebt, ja. Auf eine Art und Weise, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und vielleicht langsam zum Schluss kommend hier, C.S. Lewis meint auch dazu und sagt, um Gott zu lieben, musst du ihn erstmal kennen. Und wenn wir ihn wirklich kennen, dann können wir nur flach auf unsere Gesichter fallen. Wenn wir das nicht tun, dann nur, weil wir das, was wir jetzt lieben, immer noch nicht Gott ist. Weißt du, wenn du immer noch nicht so beeindruckt bist von dem, was Gott tut, von seiner Liebe, wenn das wirklich noch nicht so greift in deinem Leben, ja, dann hast du halt noch einen anderen Gott in deinem Leben. Haben wir alle. Kämpfen wir alle damit. Ja. Deswegen ist es so wichtig, die Tiefen des Evangeliums zu verstehen, diese Wahrheiten uns zu erschließen, damit wir eben mehr und mehr mit diesem wunderbaren Gott uns verlieben und ihn anbeten, ja, und in diesem ganzen Prozess mehr und mehr auch zu einer Ruhe kommen, die die Welt nicht kennt und die leider viele Christen, mich eingeschlossen, auch nicht kennen. Weil man immer noch arbeiten muss, tun muss, schaffen, sich irgendwie Anerkennung, sich irgendwie was im Leben erschaffen muss, an Wert. Bei mir war das so, für mich ist eine Welt zusammengebrochen, als wir damals nicht in den Stamm gehen konnten. Ja, als die Eltern, die Gemeinde, die Missionsleitung uns sagte, also ihr könnt nicht in den Stamm gehen. Ja, ging es damals nicht so gut, es war kein Team, das zustande kam, es waren gesundheitliche Sachen, es ging einfach nicht. Und das war genau sowas. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Weil das eben eigentlich, weil nicht Gott mein Gott war, sondern das mein Gott war. Dass ich was erreiche, was ich mir selber nicht gedacht hätte und was vielleicht viele andere auch nicht machen, wie auch immer. Und Gott musste mir das nehmen. Ja, weil das dein Gott war, mein Gott war, in dem Sinn. Und nur das Evangelium in wo diese Gerechtigkeit Gottes sichtbar wird, vermag die Götter in unserem Leben zu zerstören. Weil das Evangelium zeigt uns, wer Gott wirklich ist. Es, wie Paulus sagt, das Evangelium zeigt dir die Gerechtigkeit Gottes. Deswegen, werden diese tiefen Wahrheiten des Evangeliums so unheimlich praktisch für uns, für den Alltag. Ja? Und finden wir diese gegenwärtige Wahrheit des Evangeliums, weil sie nämlich gegründet ist auf diese geistliche Wahrheit, was Christus getan hat, was Christus bewirkt hat für uns als Kinder, was jeden, der glaubt, geworden ist. Die Sühnung der Sünden, das Wegnehmen aller Schuld und im Gegenzug das Schenken, das Zuteilwerden der Gerechtigkeit Gottes. Das dürfen wir glauben und daran dürfen wir festhalten, weil wir nämlich auch wissen, dass Jesus Christus nicht nur geistliche Wahrheit ist, sondern auch eine geschichtliche. Es hat ihn gegeben, es hat tatsächlich stattgefunden. Da können Skeptiker sagen, was sie wollen. Es ist die Wahrheit, an der wir festhalten und womit wir selber zur Ruhe kommen können von allen unseren Werken. Die Frage ist, hast du diese Ruhe? Lebst du in dieser ganzen Wahrheit des Evangeliums?